Man könnte sagen, dass die ganze Bibel eigentlich eine Bewegung ist, die von Gott ausgeht, ja? Und wo Gott sich immer mehr, und das ist jetzt der theologische Begriff, offenbaren will. Er möchte uns einfach zeigen und mitteilen und erklären, wie er tickt und wer er ist. Es gibt ein bekanntes Zitat vom heiligen Hieronymus, der hat ja die Bibel übersetzt. Und er sagt, die Schrift nicht kennen heißt Christus nicht kennen.
Hey Pater Georg, herzlich willkommen.
Ja, es ist schön, wieder da zu sein.
Ja, welcome back, welcome back.
Genau.
ich freue mich auf die Folge mit dir. Schön, dass du dir nochmal Zeit nimmst, weil wir haben uns ein ziemlich cooles Thema vorgenommen, wie ich finde.
Ja.
Nämlich Bibellesen und alles rund um dieses Buch, dieses heilige Buch.
Richtig.
Das wir im Christentum haben.
Das Buch der Bücher wird
es
auch
genau
genannt.
Ja, genau. Aber bevor wir auf dieses Buch zu sprechen kommen, habe ich mir gedacht, ich frage dich mal, was ist so eigentlich eins deiner jetzt Lieblingsbücher, aber ein Buch, das du gerne gelesen hast oder das du cool fandest?
Ja, schwierige Frage. Ich lese sehr gerne und sehr viel und auch querbeet, aber ein Buch, das mich vor allem vor vielen Jahren inspiriert hat, war Schlafes Bruder, tatsächlich ein österreichischer Autor, Robert Schneider.
Ah, cool, noch nie gehört.
Noch nie gehört. Es ist ein Zitat aus einem Psalm, wo der Tod der Schlafesbruder genannt wird.
Ah.
Und es geht eigentlich um einen Menschen, der so sehr liebt, dass er aufhört zu schlafen, weil er sagt, wer schläft, der kann nicht lieben, während er schläft. Und der gute Mann ist so verliebt, dass er sagt, ich hör auf zu schlafen.
Krass. Ja. Voll gut. Also ist ein guter Anschluss an unseren letzten Podcast, wo wir über Grenzen gesprochen haben.
Richtig,
das ist die Grenzenlosigkeit.
Genau, in der Liebe gibt es keine Grenzen.
Ja, genau. Voll gut. Ja, aber jetzt zu diesem Buch. Ich muss sagen, ich hatte eine Phase, wie so meine Zuwendung zum Glauben war, wo ich meine erste Bibel gekauft habe. Und ich kann mich echt daran erinnern, ich war in einer Buchhandlung in der Nähe von der Uni hier in Wien und ich habe mir die gekauft, die Einheitsübersetzung, und ich war so glückselig, weil ich, also es war wirklich so eine übernatürliche Gnade, weil ich war so, ich muss mir nie mehr ein anderes Buch kaufen. Ich habe jetzt die Wahrheit gefunden.
Yay!
Also ich habe mir zwar inzwischen wieder andere Bücher auch gekauft, aber das war schon voll das Geschenk und tatsächlich auch so ein Ankommen, so wow, das ist wirklich, also das ist es jetzt irgendwie. Und ich weiß noch, wie ich mich auch am Anfang oft so irritiert, weil ich mir dachte, okay, jetzt glauben die Christen da alle an dieses heilige Buch, aber keiner hat es gelesen.
Sehr mysteriös.
Ja.
Also ich finde tatsächlich, dass so die Ausgabe der Bibel viel über die Persönlichkeit eines Menschen aussagt, unter den Christen.
Okay.
Ich weiß nicht genau, was du für eine Bibelausgabe zu Hause hast.
Also erstens sehr viele. Aber du kannst mich jetzt gerne analysieren, da bin ich jetzt gespannt.
Ja.
Ich habe mir vor kurzem die Elberfelder gekauft.
Okay.
Auf die Empfehlung von Johannes Hartlein.
Ah, schau.
und es ist ganz wichtig, dass sie so ledergebunden ist.
Genau. Also,
und die hat ein schönes, so nicht kleines Format, aber so Taschenbuchformat.
Okay.
Also es ist jetzt nicht riesig, aber auch nicht klitzeklein.
Okay.
Man kann sie gut mitnehmen.
Sehr gut.
Und sie ist so flapsig, weißt du, so sie liegt gut in der Hand.
Also ein echter alltagstauglicher Gebrauchsgegenstand, der dennoch edel ist durch die Leder.
Ja, genau. Aber ich bin noch am Überlegen, ob ich reinmarkieren will. Vielleicht kannst du mich da beraten. Ich habe so die schönen Highlighter, Markierstifte. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich diese ledergebundene Bibel jetzt mit meinem gelben Markierstift besudeln will.
Ja.
In Anführungszeichen.
Und ob das Papier auch...
Ja, sie sind schon so no-bleed, gehen nicht durch, ich bin mir nicht sicher, ob ich das so... Ja.
Spannende Frage. Ich habe mal einen Einkehrtag gepredigt für meine Mitbrüder.
Ja.
Und da habe ich dann analysiert, was jeder für seine Bibelausgabe hat. Ja, der eine eben ledergebunden mit goldgerammten Seiten, der andere einfach so eine ganz billige Bibel, die total zerflettert ist, aber ja, eben richtig durchgebetet und durchgelesen. Ja. Und dann der nächste eben, der dann mit seinen Buntstiften unterstreicht, was hat Jesus gesagt, was sagen die Apostel und so weiter und so fort. Ich fand es sehr, sehr spannend.
Ja.
Vielleicht kannst du da mal drauf aufpassen. Ja.
Wir machen so einen Bibel-Personality-Test. Ja, genau. Welche Bibelpersönlichkeit bist du? Buntstifte oder was ist deine? Jetzt musst du schon teilen.
Meine Bibel ist ganz einfach und schlicht die Einheitsübersetzung, so eine Art Schulbibel, die ist unglaublich günstig zu bekommen, aber sie hat ein Upgrade. Ich habe nämlich ein Bibelregister. Das heißt, ich habe markiert, wo die verschiedenen Bücher sind und kann deshalb Dinge sehr, sehr schnell und zielstrebig nachschauen.
Sehr gut. Das ist schon wieder ein guter Tipp. Genau. Ich habe mir nämlich eins gekauft, so ein Register.
Ah, ja, schon.
Aber dann war ich mir nicht sicher, ob ich das reinkleben will, weil ich dachte, vielleicht gehen dann die Seiten kaputt.
Nein.
Also du bist happy damit? Das ist für dich
eine
gute Wahl.
Ja, ich kann es empfehlen. Ja. Okay. Kleine Werbeeinschaltung, unbezahlte Werbung. An dieser Stelle kauft ihr ein Bibelregister.
Ja.
Es hilft enorm.
Okay, cool. Aber das wäre eigentlich für mich schon so ein erster, also nicht, dass es hier um Tipps geht, aber wenn es um Bibellesen geht und dieses Buch, das ist so riesig und überwältigend und man weiß nicht, wo man anfängt, wenn man das so angehen möchte, dieses ganze Ding, hilft es, wenn man so eigentlich Sachen hat, die einem auch Freude machen oder so. Okay, du hast coole Stifte, die du dich freust zu verwenden in deiner Bibel. Eine Bibel, die du schön findest oder die du feierst.
Absolut.
Eine Übersetzung vielleicht, mit der du auch gut zurechtkommst.
Genau.
Ja. Ja.
Und dann gibt es die Bibel, die Kommentare haben, die sehr viele Kommentare haben, die Einleitungen zu den verschiedenen Büchern haben. Das sind alles kleine Features, die wichtig sind, um dir Lust zu machen aufs Bibellesen.
Ja, voll. Ja. Und vielleicht jetzt einfach nur mal kurz, du hast gesagt, du hast die Einheitsübersetzung, also für die, die es nicht wissen, es gibt eine katholische Übersetzung oder wie sagt man das, ist in der katholischen Kirche die anerkannte Übersetzung oder
also
wo alle Bücher drin sind.
Es ist eine Übersetzung, die sogar ökumenisch ist, das heißt, auf die haben sich verschiedene Bibelübersetzer geeinigt, auf diese Formulierung und sie ist auch die gängigste Übersetzung meines Wissens in der katholischen Welt, weil sie vor allem auch eben in der Liturgie verwendet werden. Also am Sonntag, wenn wir in die Messe gehen, hören wir den Text, der in der Einheitsübersetzung zu lesen ist.
Ja, und vielleicht auch was gut zu wissen ist, das wusste ich nämlich auch nicht, es gibt eben verschiedene Übersetzungen, die auf verschiedene Sachen Wert legen, oder? Also
richtig,
manche, die wollen eher wörtlich übersetzen, andere eher umgangssprachlich, wie es vielleicht damals geklungen hätte.
Ja.
Und dann gibt es auch Bibeln, die nicht alle gleichen Bücher drin haben. Kannst du das kurz erklären?
Ja, das ist schon ein Spezialthema. Das stimmt. Natürlich gibt es auch biblische Bücher, die nicht in allen Übersetzungen vorkommen.
Ja.
Aber ich würde sagen, das sind so Details, da würde ich mich nicht drauf darin verlieren. Die meisten Übersetzungen, die gängig sind, sind eigentlich jetzt rein wissenschaftlich und vom Übersetzungstechnischen gesehen sehr, sehr gut.
Okay.
Natürlich kann man sich immer über Kleinigkeiten streiten oder bestimmte Akzente, die bei der einen Übersetzung mehr rauskommen als bei der anderen.
Mhm.
Aber meine Devise ist eigentlich, Hauptsache du liest die Bibel.
Voll.
Das ist schon mal das Wichtigste.
Ja, ja.
Und alles andere ist dann etwas, was dazukommt und vielleicht auch mit der Zeit entdeckst du da so deinen eigenen Gusto.
Voll.
Ich möchte es lieber ein bisschen wortwörtlich übersetzt.
Ja, ja.
Das gibt mir das Gefühl, näher am Original dran zu sein. Oder ich möchte eine Übersetzung, die ich nicht so im Ohr habe, die mich auf Aspekte aufmerksam macht, die sonst vielleicht verloren gehen.
Voll. Ja, ich finde es nur spannend, weil ich kann mich erinnern, wie ich die erste Bibel gekauft habe, dachte ich so, okay, Bibel ist gleich Bibel und es gibt eine Bibel und die ist überall gleich und es gibt eben da leichte Nuancen und Unterschiede, die interessant sind und cool, auch die verschiedenen ein bisschen sich anzugucken mal,
absolut,
welche Sprache auch für einen gut zugänglich ist und so.
Ja. Bei der Bibel muss man sich sowieso vor Augen halten, es ist eigentlich kein Buch, sondern es ist eher ein Bücherregal.
Ja.
Also obwohl wir sagen, Bibel heißt übersetzt eigentlich auch Buch. Und das stimmt zwar einerseits, aber andererseits ist die Bibel ein Buch, das voller kleiner Bücher ist. Ja. Also statt Kapitel wäre es eigentlich präziser darüber zu sprechen. Es sind verschiedene Bücher, die in diesem Bücherregal stehen, das insgesamt ein Buch bildet, das wir die Bibel nennen. Und ich glaube, da, da fängt es schon an, dass wir merken, dass da eine ganze Welt drin steckt zwischen diesen beiden Buchdeckeln.
Ja, das ist wirklich total spannend. Mhm. Wo würdest du jetzt irgendwie mal anfangen, wenn wir so dieses große Thema Bibel lesen, Bibel kennen, was ist die Bibel? Wie kann man dieses Buch besser kennenlernen?
Ja, also eine Geschichte, die mir da einfällt, wir lesen die auch tatsächlich im Evangelium, nämlich nach der Auferstehung. Aha. Jesus ist von den Toten auferstanden, aber es hat noch keiner mitbekommen. Und da gibt es diese zwei Jünger, die Emmaus-Jünger, die sind auf dem Weg weg von Jerusalem nach Emmaus eben. Und die unterhalten sich über alles Mögliche, was passiert ist. Und irgendwie sind sie ein bisschen enttäuscht von dem, von der Tatsache, dass sie gehofft haben, dass Jesus jetzt der neue Messias ist. Und jetzt ist er aber gestorben und sie verstehen die Welt nicht mehr. Und dann kommt Jesus und gesellt sich zu ihnen. Und sie merken aber nicht, dass es Jesus ist. Mhm. Und er fängt so an, ausgehend eben vom Alten Testament, von den Propheten und den Schriften der Alten, des Alten Testamentes, ihnen alles auszulegen. Ja? Also zu sagen, hey, hier ist der rote Faden, das war Gottes Plan. Mhm. Und so hat dieser Jesus, den ihr jetzt betrauert, dieser Jesus von Nazareth, so hat sich das alles erfüllt. Und deswegen musste er ja von den Römern gekreuzigt werden. Deswegen musste er von den Hohenpriestern verworfen werden. Und die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Und wenn wir das so lesen oder wenn ich das so lese, dann bin ich da manchmal sehr, sehr neidisch, weil ich denke mir so, wow, also ich wäre so gern dabei gewesen bei diesem Spaziergang mit Jesus, wo er eigentlich nichts anderes macht als die beste Bibelkatechese aller Zeiten zu halten. Yeah. Und wir wissen nicht genau, was Jesus gesagt hat, yeah, aber wir wissen, dass zwei von den Jüngern das gehört haben und die dann eine 180-Grad-Wendung hingelegt haben, ganz wortwörtlich, weil sie aufgestanden sind und wieder zurück nach Jerusalem und gemerkt haben, so wow, dieser Jesus, der ist wirklich der Messias und er ist nicht tot, sondern er ist auferstanden und er lebt.
Krass. Ja. Weiß man, wer die Jünger waren? Nicht genau, oder?
Wir nennen sie die Emmaus-Jünger.
Okay.
Ja. Ja, also weil sie auf dem Weg nach Emmaus waren. Aha. Sich haben sie auch irgendwie, die Bibelwissenschaftler könnten vielleicht auch irgendwelche Namen zuordnen. Aha. Aber uns sind sie bekannt als die Emmaus-Jünger.
Die Emmaus-Jünger. Ja. Warum sollte man überhaupt die Bibel lesen?
Also ich glaube, dass für uns die Bibel eben das Wort Gottes ist. Also nicht nur ein Buch, das irgendwo geschrieben steht, mehr schwarze Tinte auf weißem Papier oder so, sondern wir sagen, das ist ein lebendiges Wort. Das heißt, ja, stimmt einerseits, es gibt konkrete Menschen, die die Bibel geschrieben haben, die irgendwann Stift und Papier oder Feder und Papyrus oder wie auch immer in die Hand genommen haben und etwas niedergeschrieben haben, zum Beispiel eben eines der Evangelien, ja, der Markus hat geschrieben, was er so mit Jesus erlebt hat. Ja. Und trotzdem glauben wir gleichzeitig, dass dieses Buch zwei Autoren hat, nämlich den Heiligen Geist. Ja, es gibt den wahren menschlichen Autor und es gibt den göttlichen Autor, den Heiligen Geist, der in diese Geschichten, in diese Worte hineingewoben hat, einen größeren Plan, etwas, was unsere Herzen berührt. Ja. Mhm. Und das ist das Spannende, wenn wir die Bibel lesen, dass wir heute die Bibel aufschlagen können, etwas lesen und diese Worte in unser Leben im Hier und Jetzt hineinsprechen und wir etwas verstehen oder wir den Trost bekommen, den wir genau heute brauchen. Mhm. Und das finde ich spannend.
Ich finde es auch spannend und ich habe das auch so erlebt, die ersten paar Kapitel, die ich in der Bibel gelesen habe, wie ich Gott näher gekommen bin mit Anfang 20, das war so, boah, das spricht ja zu mir. Und ich kann mich erinnern, wie ich mir noch so dachte, ich dachte immer, das ist ein Märchen. Und zweitens wusste ich gar nicht mal, was eigentlich da alles so steht und wie relevant das für mich dann war. Also es war total spannend. Es war für mich dann total logisch, dass die Leute sagen, das ist ein lebendiges Buch oder was auch immer, weil ich war so, wow, ja, Also du sprichst mit mir, ja. Crazy.
Ja, ja.
Und das ist faszinierend. Also ich glaube, es gibt dieses Erlebnis, aber es gibt auch, also ich meine, genug Erlebnisse, wo ich lese und jetzt nicht sofort so, wow, Gott hat zu mir gesprochen.
Ja, leider nicht immer. Aber wir sagen ja auch, man muss zwischen den Zeilen lesen. Das ist eine Redewendung, die uns vertraut ist. Und in der Bibel ist es genauso, glaube ich. Ja, man muss ganz oft zwischen den Zeilen lesen. Und man könnte sagen, ja, zwischen den Zeilen spricht Gott auch zu uns. Ja. Wenn ich vielleicht eine der Wundergeschichten Jesu höre oder lese, indem er, weiß nicht, einen Gelähmten heilt, ja, vielleicht trifft es auf meine heutige Situation zu, wo ich denke, ah ja, ich bin zwar jetzt nicht physisch gelähmt, ja, aber zwischen den Zeilen sagt Jesus mir, ja, ja, ich sehe, dass du gerade irgendwie wie gelähmt bist in deinem Leben oder nicht mehr weißt, wohin, nicht mehr vor und zurück kannst. Mhm. Und plötzlich merke ich, ah, wow, okay, aber Jesus kann Gelähmte ja heilen. Also könnte er auch in meiner Situation etwas tun.
Mhm.
Und das kann mir unglaublich viel Kraft und Motivation geben.
Ja, da wären wir eigentlich wie so bei den verschiedenen Zugängen auch, wie man die Bibel, also wie so Ebenen, auf denen man die Bibel lesen kann, oder? Da absolut, unterscheidet man ja verschiedene, wie so Kategorien.
Mhm. Ja, also man könnte das Wort Gottes so ganz grob auf vier Ebenen oder auf vier Schichten lesen. Ja?
Mhm.
Also wenn man die erste Schicht abträgt, dann merkt man, oh, da gibt es noch eine zweite und dann eine dritte und dann eine vierte. Also es ist wirklich vieldimensional.
Torte.
Ja, genau. Und hoffentlich genauso süß und, ja, und schmackhaft.
Das Manna des Himmels.
Ja, also ich würde sagen, die erste Schicht ist immer das, was halt da wortwörtlich steht. Ja, ist ja auch, können wir vielleicht nachher nochmal drüber sprechen, was bedeutet das? Also dieser wortwörtliche Sinn, ja, ist jedes Wort auch so zu verstehen, wie es in der Bibel steht. Und ja, eine erste Antwort wäre, ja, ja, klar, also da steht was geschrieben und das hat einen wörtlichen Sinn. Zum Beispiel, Jesus geht über das Wasser.
Mhm.
Ja, wow, wortwörtlich. Ja, ist zwar schwer für uns zu verstehen, aber das, was es aussagt, ist damit auch gemeint.
Mhm.
Aber dann nehmen wir diesen wortwörtlichen Sinn und graben ein bisschen tiefer. Dann kommt man zu einem tieferen Sinn, einem allegorischen Sinn, der etwas über unseren Glauben aussagt.
Mhm.
Also zum Beispiel, wenn Jesus übers Wasser gehen kann, was sagt das über ihn aus? Ah, okay, Jesus kann die Naturgesetze außer Kraft setzen.
Mhm.
Oder in anderen Worten, Jesus kann Wunder wirken.
Mhm.
Ja, ist das nicht cool?
Voll cool.
Ja. Und wenn wir hinter diesem allegorischen Sinn noch ein bisschen tiefer graben, dann sehen wir, ach so, ja klar, das hat dann auch etwas mit mir zu tun. Ja, also eine Art moralischem Sinn. Also was bedeutet das jetzt für mich, für mein Verhalten, für mein Denken, für mein Handeln und für mein Sprechen? Und in diesem Beispiel würde es dann bedeuten, ah ja, wow, okay, also ich kann also auf Jesus vertrauen, dass er Naturgesetze außer Kraft setzen kann. Ja.
Mhm.
Ich kann an Jesus glauben, dass wenn er über das Wasser gehen kann und mir befiehlt, aus dem Boot zu steigen, dann klappt es auch bei mir. Ja, und so macht es Petrus ja auch.
Mhm.
Und hinter diesem moralischen Sinn, also der Sinn, den es dann mit mir zu tun hat, mit meinem eigenen Leben, gibt es noch einen Sinn, der sozusagen auf das große Endziel hinweist. Also man könnte sagen, den eschatologischen Sinn oder den anagogischen Sinn, wie die Theologen das ausdrücken würden. Und zwar, was sagt mir das aus über, was letztendlich im Himmel los ist? Ja? Und auch da steckt was dahinter. Ah ja, klar, Jesus, der übers Wasser laufen kann, ja, stimmt. Er möchte, dass wir in der Ewigkeit bei ihm sind, ja, und frei sind von allen Einschränkungen, die wir hier auf dieser Erde erleben, durch unsere Begrenztheit, durch die Natur, in der wir leben. Ja. Oder vielleicht noch, wenn du mir erlaubst, ein weiteres Beispiel.
Ja.
Zum Beispiel, wenn wir sagen, der Tempel. Ja, in Jerusalem steht der Tempel.
Mhm.
Und das ist ein Beispiel, das Jesus selber eben benutzt. Und er sagt, ja, reiß diesen Tempel nieder Und ich werde in 3 Tagen wieder aufstehen. Ja. Mhm. Klar, zunächst geht es um den Tempel, das Bauwerk, diese Steine, Stein auf Stein. Aber Jesus selber benutzt es dann schon in einem anderen Sinn, in einem eben allegorischen Sinn, nämlich der Tempel seines Leibes. Also der Sinn, der sich auf Jesus bezieht. Ah ja, klar, es gibt den Tempel in Jerusalem, das Bauwerk, aber es gibt auch Jesus. Er ist der wahre Tempel, der Ort, wo Gott gegenwärtig ist. Ja? Und im moralischen Sinn, was hat das bedeutet, das dann für mich, für mein Leben? Ah, ja, klar, so wie der heilige Paulus sagt, weißt du nicht, dass dein Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Ja, auch Jesus möchte auch in mir wohnen, in meinem Leben, in meinem Herzen, in meinem Leib. Und dann natürlich der letztendgültige Sinn, der auf den Himmel verweist. Ja. Wo ist der Ort, an dem wir Gott in aller Ewigkeit begegnen können und wo er in seiner ganzen Herrlichkeit auch gegenwärtig ist? Ist nicht der Tempel in Jerusalem, ist nicht nur irgendwie der Tempel meines Leibes, sondern der Himmel. Ja. Und da sieht man ganz wunderbar an diesem Beispiel, wie ein Wort in der Heiligen Schrift verschiedene Tiefen in sich trägt, verschiedenen Ebenen offenbart, die mir, wenn ich sie lese, dann auch irgendwie langsam aufgeschlüsselt werden.
Ja, total faszinierend. Ist es auch, empfiehlst du, dass man so an die Bibel geht, dass man sagt, okay, jetzt gucke ich erstmal, was ist der wörtliche Sinn und dann, was ist der allegorische? Und also gehst du so diese Ebenen immer durch oder ist so im Alltag irgendwie, also wie übersetzt du das so ins Praktische?
Ja, also natürlich kannst du die Bibel einfach lesen, wie jedes andere Buch auch. Ja? Du fängst irgendwo an, Buch 1, und fängst an zu lesen. Ja? Kann man machen, ist aber dann vor allem vielleicht hilfreich, wenn du den roten Faden, das große Ganze irgendwie im Blick behältst. Ja? Ich persönlich empfehle eher für den Alltagsgebrauch in der Bibel, weil du wahrscheinlich nicht immer jeden Tag irgendwie stundenlang in der Bibel lesen können, sondern eher so mal hier 10 Minuten, mal da 5 Minuten, hier mal vielleicht irgendwie eine Passage. Zumindest mache ich das so, dass ich dann eher lese und gleichzeitig auch bete, ja, also die Bibel eher betend lese. Und da fange ich an, natürlich mit dem erstmal einmal durchlesen, mit dem wörtlichen Sinn, aber dann halte ich kurz inne und frage mich so, ah, okay, Heiliger Geist, bitte hilf mir zu verstehen, was du mir heute da sagen möchtest, zwischen den Zeilen. Ja? Und dann lese ich es nochmal und dann kommen mir meistens irgendwelche Gedanken, ah ja, was kann ich da in dieser Stelle über Jesus lernen? Ja? Und schon bin ich auf der nächsten Ebene. Ja?
Auf dem Weg nach Emmaus.
Ja, genau. Fast nach Emmaus. Ja? Aber klar, wenn du liest, dass Jesus einen Blinden heilt, liest du die Geschichte und denkst ja so, ah, gut für den Blinden, ah, wie cool. Aber wenn du ein bisschen näher darüber nachdenkst, dann denkst du, dann kommst du vielleicht darauf so, wow, was sagt das eigentlich bei Jesus aus? Ja, Jesus kann Blindheit heilen, wow. Und ich fange an zu staunen und schon bin ich irgendwie in einer Art anbetenden Haltung gegenüber Jesus, das aber mit diesem Bibeltext angefangen hat. Mhm. Ja.
An der Stelle finde ich es auch, muss ich an ein Buch denken, das ich mal gelesen habe, das Case for Christ.
Ja.
Und es hat mich damals so fasziniert, weil du jetzt sagst, wow, Jesus kann Blinde heilen. Mhm. Der hat sich ja so angeschaut, wie ein, ein Rechtsanwalt quasi, ob die Berichte über Jesu Leben glaubwürdig sind, die Kreuzigungen, diese ganze Geschichte. Und was ich damals spannend fand, ist, dass er sagt, weil wir haben ja 4 Evangelien und alle haben so kleine Nuancen, die so ein bisschen unterschiedlich sind. Ja. Und ich fand faszinierend, dass er sagte, das macht es eigentlich glaubhaft, weil wenn du jetzt Augenzeugenberichte von irgendeinem Event hast, das passiert ist, dann unterscheiden die sich auch immer ganz leicht. Also der eine hat vielleicht das wahrgenommen und erzählt, oder also dass es nicht ganz exakt die gleichen 1:1 Berichte sind, ist eigentlich für das, dass Menschen das wirklich erlebt und gesehen haben, sehr glaubhaft, dass es leichte Nuancen gibt. Und ebenso tatsächlich Augenzeugenberichte.
Ja.
Und dass wir da auch ein historisches Dokument vorliegen haben. So.
Absolut.
Ja, das ist faszinierend.
Ja, ich möchte da jetzt nicht zu tief einsteigen, aber kein Schriftstück ist historisch so gut dokumentiert und wurde so viel studiert wie die Bibel. Also es ist einfach faszinierend. Und es gibt auch eben handfeste Beweise dafür, wie authentisch die Bibel ist. Gerade weil es eben nicht zu 100% einfach deckungsgleich ist, sondern verschiedene Nuancen, verschiedene Perspektiven zeigt. Mhm. Ja. Und ich glaube, das ist auch bei der Lektüre manchmal faszinierend, wenn du dann vergleichst, ah ja, okay, das eine Evangelium spricht davon und dann spricht das, die gleiche Sache kommt in einem anderen Evangelium dann eben in leichten Unterschieden vor. Und was möchte da vielleicht der Autor irgendwie unterstreichen? Mhm. Ja. Also ganz faszinierend.
Total. Ja. Und da wären wir jetzt eigentlich auch noch bei einer anderen Frage, die ich für dich habe. Nämlich, jetzt habe ich gesagt, okay, es sind wie so Augenzeugenberichte, aber da spreche ich jetzt ja vor allem von so den Evangelien oder auch von dem, von der Apostelgeschichte, wo die Leute auch gesagt haben, okay, das und das ist passiert, die Jünger sind da und da hingegangen und haben den und den geheilt und so. Du hast vorhin schon gesagt, es gibt so ganz viele verschiedene Bücher in diesem einen Buch.
Ja.
Machen die alle das Gleiche? Was ist da der Unterschied? Genau. Was gibt es da für Gattungen?
Ja, also die, wie gesagt, es ist eher ein Bücherregal.
Mhm.
Ja. Und so vielleicht, wie du eben auch im Bücherregal verschiedene so Kategorien hast oder Gattungen. Ja.
Ja.
Okay, das ist irgendwie Science Fiction und da ist irgendwie mein True Crime und ich weiß nicht, da sind irgendwie so Sachbücher.
Mhm.
So finden wir auch in der Bibel verschiedene Gattungen. Und da gibt es natürlich einfach mal die großen Geschichten, Geschichtsbücher.
Mhm.
Wo die große, das ganz große Ereignis, so die Geschichte zwischen Gott und dem Volk Israel irgendwie wiedergegeben wird und aufgezeichnet ist. Ja. Dann gibt es aber auch sehr lyrische Texte. Ja.
Mhm.
Also einfach so wie, wenn du sagst, ja, ich höre mir jetzt irgendwie ein Lied an. Auch solche Liedtexte sind in der Bibel, ja, Gedichte, Lieder aufgezeichnet, zum Beispiel in den Psalmen. Ja, die Psalmen wurden eigentlich gesungen und werden ja auch immer noch gesungen, ja, von den Mönchen in den Klöstern, weil sie genau dafür auch geschrieben worden sind.
Mhm.
Und dann gibt es sehr so mysteriöse Texte, eine große mythologische Sprache, so apokalyptische Texte, ja, wo man nicht so ganz weiß, wow, da werden viele Bilder, Visionen und Träume geschildert. Aber was genau damit gemeint ist, das liegt irgendwie so sehr tief verborgen hinter dieser bildhaften Sprache, hinter dieser mythischen und mythologischen Sprache. Also es ist sehr, sehr hilfreich, erstmal kurz innezuhalten, wenn ich die Bibel lese und mich zu fragen so, okay, wow, mit was für einer Art von Gattung, was für eine Art von Literatur habe ich hier eigentlich zu tun?
Mhm.
Wird hier eine Geschichte erzählt? Wird hier ein Lied gesungen? Wird hier eine große Vision geschildert, die voller Bildsprache ist.
Mhm.
Ja. Also womit habe ich es zu tun?
Ja, was ich auch spannend finde, ist, dass wir ja auch Briefe haben. Also es ist tatsächlich so, jemand hat einen Brief irgendeiner Gemeinde geschickt und wir haben den jetzt heute und können den lesen. Also es ist, ich meine, es gibt ja auch ganze Bücher, die Sammlungen von Briefen zwischen dem und dem Künstler oder was auch immer. Und wir haben einfach so richtig alte Briefe von diesen ersten christlichen Gemeinden, die einander geschickt haben.
Ja.
Also es ist schon total cool.
Ja, und Paulus mischt in diesen Briefen auch so tiefgreifende Katechesen, die allgemeingültig sind. Dann geht er manchmal auf spezifische Ereignisse oder vielleicht sogar Missstände oder Streitfragen in einer bestimmten Gemeinde ein.
Ja. Ja.
Und dann sind so ganz praktische Sachen drin, wie dass er sagt so, bitte bring mir, schickt Markus, der soll mir den Mantel mitbringen, den ich letztes Mal vergessen habe bei euch.
Voll.
Ja, weil hier ist es ziemlich kalt. Ja. Also auch solche Sachen kommen davor. Oder Paulus, der einen guten Tipp gibt, ich glaube, es ist an Timotheus, der sagt so, wenn du Wasser trinkst, dann tu immer ein bisschen Wein auch dazu. Ja, das ist gut für deinen Magen. Also du musst einen kleinen Gespritz, wie man in Österreich sagt.
Ja, genau, da wurde der Gespritzte erfunden.
Ja, genau. Also auch das ist in der Bibel. Und es macht ja auch Freude, dann irgendwie so kleine Sachen zu entdecken. Mir geht es täglich so, dass ich irgendwas lese, was ich eigentlich schon 100-mal gelesen habe. Und dann denke ich mir so, hä, was? okay, das habe ich eigentlich noch nie realisiert, dass ja. das auch in der Bibel steht.
Ja. Ja, das ist so cool, das passiert immer wieder. Also wir haben diese verschiedenen Gattungen und das sollte uns, also wenn wir lesen, ein bisschen begleiten, dass wir mal bewusst werden, was ist das jetzt ja. überhaupt? Ist das jetzt das hohe Lied der Liebe, habe ich jetzt auch gerade dran gedacht, wie mhm. du gesagt hast, diese Lieder und ja. so wie Gedichte eigentlich, also da liest man echt fast ein ja. Gedicht. Und das kann uns dann wie, also einfach, ja, hilft uns quasi, dass wir das richtig einordnen oder genau. richtig verstehen.
Ja. Ja, weil jeder Text natürlich dann auch eine Botschaft transportiert. Und die Gattung gibt mir schon einen Hinweis, auf welcher Ebene ich diese Botschaft irgendwie suchen kann. Mhm. Ja. Wenn es ein historisches Buch ist, dann erzählt es natürlich auf eine andere Art und Weise eine Geschichte oder auf bestimmte Ereignisse in der Geschichte von Israel als jetzt eben ein lyrisches Buch. Mhm. Oder in der Weisheitsliteratur finden wir ganz viele Spruchsammlungen. Ja? Und die sind einfach alltagstaugliche Weisheiten, die mir da in einer sehr schönen Form, in einer sehr ansprechenden Form präsentiert werden. Mhm. Aber ich glaube, wenn ich die erste Seite gelesen habe, dann muss ich erstmal kurz innehalten, um das alles zu verdauen, ja. weil es so dicht gedrängt ist.
Ja, ja. stimmt. Und vielleicht kannst du vielleicht nur auch kurz, ich weiß, es ist sehr basic, aber es gibt ja auch Altes Testament und Neues Testament. Was mhm. ist denn da eigentlich der Unterschied oder warum sprechen ja. wir von zwei Testamenten? Genau. Oder?
Ja. ja, also das Neue ist nicht das Update und besser oder so wie das neue iPhone, sondern das Alte und das Alte Testament teilen wir uns ja mit den Juden in mhm. ganz, ganz großen Teilen. Ja, mhm. Es ist eigentlich, dass die Bibel des jüdischen Volkes mhm. ja, und das Neue Testament fängt dann an sozusagen mit der Ankunft des Messias, mhm. ja, mit der Geburt Jesu Christi, könnte man ganz grob so zeitlich sagen. Aber diese beiden, alt und neu, ist überhaupt nicht werten. Es ist auch nicht das eine besser und das andere irgendwie weniger gut oder überholt, sondern die gehören eigentlich zusammen. Mhm. Ja, die gehören in dieses Bücherregal, so wie jedes andere Buch auch. Und das Alte Testament ist natürlich eine große Vorbereitung. Ja, man könnte sagen, die große Vorbereitung Gottes mit der Menschheit auf diesen einen historischen Punkt, der den Zeitstrahl der Menschheitsgeschichte irgendwie in zwei teilt. Ja, wo es einen davor und einen danach gibt, ja, mhm. wo wir bis heute sagen, vor Christus
ja, ist so verrückt.
Und nach Christus.
In unserer Zeitrechnung einfach, bis heute.
Absolut.
Das ja, ist so verrückt.
Ja, es ist einfach ein einschneidendes Ereignis. Die Ankunft des Messias auf der Erde, die Ankunft nicht nur des Messias, sondern des Sohnes Gottes. Ja. Mhm. Und ganz kurz könnte man irgendwie das Verhältnis zwischen Alten und Neuen Testament so beschreiben, wie es der heilige Hieronymus macht. Er sagt nämlich, das Neue Testament liegt im Alten verborgen und das Alte Testament wird im Neuen Testament ans Licht gebracht. Mhm. Und was er damit meint, ist, da ist eine tiefe Durchdringung mhm. der beiden Testamente. Das heißt, im Alten Testament wird vieles angedeutet, vieles so angeteasert. Es ist so ein bisschen, Bilder erscheinen irgendwie am Horizont, aber man sieht es noch nicht mit ganzer Klarheit. Aber im Neuen Testament wird das komplett klar. Ja? Vor mhm. allem in der Person Jesus wird klar, wie Gott ist, mhm. ja? was er vorhat mit den Menschen, wie sehr er die Menschen liebt. Und das ist natürlich in Kontinuität mit dem Alten Testament. Und das Neue Testament hilft uns auch, das Alte Testament irgendwie klarer zu lesen. Was ist das Wesentliche, was Gott mit dem in dieser Geschichte zwischen Gott und den Menschen? Ja.
Mhm. Also man kann sagen, da ist auf jeden Fall ein Zusammenhang. Die sind nicht zusammenhangslos voneinander, so ja. hier das Alte ja. und da das Neue, sondern das ist voneinander durchdrungen, so wie mhm. du gesagt hast. Ja. Und du würdest auch sagen, da zieht sich wie so ein roter Faden durch.
Absolut, ja. Es ist eigentlich die Geschichte zwischen Gott und dem Menschen, ganz banal gesagt. Ja. Mhm. Aber diese Geschichte hat Höhen und Tiefen. Ja? Und vor allem würde ich sagen, dass es auch eine Art Treppe ist. Ja? Da gibt es eine Stufe und dann kommt die nächste Stufe und dann kommt die nächste Stufe. Und vieles im Alten Testament bringt uns sozusagen immer mehr zum Wesentlichen, bringt uns immer zu größerer und klarerer Erkenntnis. Ja? Zum Beispiel hören wir im Alten Testament die Geschichte des Volkes Israel, wie sie aus Ägypten befreit werden und ausziehen, ja, der Exodus. Mhm. Ja. Und sie sind zuerst irgendwie Sklaven in Ägypten. Gott greift ein, er schickt Mose, diesen großen Protagonisten und Anführer, und gibt Mose diese Verheißung, ja, ich gebe euch ein neues Land. Und Mose nimmt das Volk, führt es durch die Wüste, sogar durch das Rote Meer hindurch, in das verheißene Land, mhm. in das gelobte Land, in ein Land, wo sie frei sein werden und Gott anbeten können. Mhm. Und natürlich ist das eine wunderbare Geschichte auf einer gewissen Ebene. Aber wenn wir das Neue Testament kennen, dann können wir diese Geschichte in einem neuen Licht lesen. Nämlich, ah ja, klar, stimmt, jetzt verstehen wir. Wir werden jetzt wieder von Gott befreit, auch im Neuen Testament, aus der Sklaverei der Sünde, mhm. durch das Rote Meer, das für die Taufe steht, ja, durch das Wasser, das uns irgendwie eine neue Identität gibt, werden wir geführt von Jesus diesmal, dem neuen Mose, in eine neue Beziehung mit Gott, in eine Beziehung, die erfrischt ist, ja, die befreit ist von dieser ganzen Sklaverei der Sünde. Mhm. Und plötzlich sehe ich so, wow, okay, die beiden Testamente, die bereichern sich gegenseitig und die beleuchten sich gegenseitig. Und es ist total spannend, diese Beziehungen zu entdecken.
Mhm. Sklaverei der Sünde meint quasi diese inneren Unfreiheiten, wenn wir, kannst du das einmal übersetzen?
Ja, Sklaverei der Sünde bedeutet alles, was mich irgendwie unfrei macht in meinem Inneren. Mhm. Ja, alle negativen Gedankenmuster, schlechte Gewohnheiten, aus denen ich nicht mehr rauskomme, irgendwelche Anhänglichkeiten oder sogar Süchte, mhm. Könnte man von einer Sklaverei eben im übertragenen Sinn sprechen.
Mhm. Ja. Mhm. Wo du nicht mehr auskommst irgendwie.
Genau.
Und das erinnert mich jetzt auch, was du am Anfang gesagt hast mit diesen Jüngern, die da nach Emmaus gehen, dass, also ich denke mir da immer so, auch Jesus zeigt denen, wie so überall, wo alles auf ihn hingedeutet hat in dieser ganzen Geschichte.
Ganz
also so,
genau.
Dass Jesus so dieser rote Faden ist, den du von allen Punkten, wo auch immer du in der Geschichte oder in welchem Buch du auch stehst, wo du ihn erkennen kannst dann auch.
Ja, ganz genau. Ja. Man könnte sagen, dass die ganze Bibel eigentlich eine Bewegung ist, die von Gott ausgeht. Ja? Mhm. Und die Gott immer mehr verstehbar machen will, wo Gott sich immer mehr, und das ist jetzt der theologische Begriff, offenbaren will. Er mhm. möchte uns einfach zeigen und mitteilen und erklären, wie er tickt und wer er ist.
Ja. Ja.
Und das zieht sich wie ein roter Faden, zugegebenermaßen eine lange, lange Vorbereitung, ja, über das ganze Alte Testament hindurch, bis natürlich irgendwie Jesus die ultimative Offenbarung Gottes ist. Ja? Mhm. Jetzt haben wir sozusagen ein Gesicht, das uns gegenübersteht und das wir anschauen können und sagen, ah, okay, da hat Gott jetzt ein Gesicht bekommen. Es gibt eine Art und Weise, auf die Bibel zu schauen, von der wir sagen, naja, im Alten Testament war klar, dass die Menschen sich nie getraut hätten, Gott von Angesicht zu schauen. Ja? Oder im Mindset dieser antiken Welt war es klar, dass du stirbst, wenn du Gott siehst. Mhm. Ja? So, bam. Das ist so viel Herrlichkeit, so viel Licht, so viel Feuer. Ja? Das haut dich einfach um. Mhm. Und deswegen konnten die Menschen Gott nur so von hinten sehen. Ja? So. Mhm. Ja, also so aus der Ferne und Gott ist so auf dem Weg irgendwie voran und wir konnten ihn so von hinten erahnen. Mhm. Aber im Neuen Testament können wir jetzt auf einmal Gott von Angesicht zu Angesicht schauen, weil er Mensch geworden ist in Jesus Christus. Mhm. Genau.
Deswegen gibt es auch Bilder von ihm.
Absolut, ja.
Ikonen und alles. Ja, Pater Georg, jetzt muss ich dich kurz grillen.
Oh oh.
Weil es gibt auch richtig viele Stellen in der Bibel, die so, also schon herausfordernd sind.
Absolut, ja.
Wie geht man jetzt damit um? Also, keine Ahnung, es gibt Gewalt in der Bibel. Manche Stellen sind unbequem und man denkt sich, hä, ist Gott wirklich so? Abraham muss seinen Sohn da opfern und also irgendwie, es gibt schon ein paar Stellen, die so, also ja, wie geht man die dann an?
Es gibt viele schwierige Stellen im Alten Testament, vor allem, aber nicht nur. Ja. Oder manche so dunkle Stellen ich möchte eindringlich davor warnen, das alles irgendwie zu denken, ja gut, das ist der Gott des Alten Testaments, aber jetzt im Neuen Testament ist Gott ja einfach nur noch Liebe. Sondern es ist schon ein bisschen komplizierter. Und das erste, was ich sagen möchte, ist, dass man die Bibel im Kontext lesen muss. Ja. Mhm. Du kannst nicht eine Stelle herausgreifen und sagen so, bam, Gott möchte, dass alle Feinde irgendwie niedergemetzelt werden. Also ist Gott ein grausamer Gott. Ja. Sondern du musst es im großen und ganzen Kontext lesen und sagen, naja, Gott offenbart eben schon seinen Charakter. Und was wissen wir? Was sind so die Gold Nuggets, die er über sich selbst offenbart, ja, wie er tickt? Weil natürlich ist auch alles, was da geschrieben steht, in einem historischen Kontext entstanden. Ja? In einem Kontext, in dem es eben viele Kriege gab oder in einem Kontext, in dem Polygamie ganz normal war oder jedermann irgendwie ein Harem hatte. Ja? Und in diesem Kontext, in dem es geschrieben wurde, gibt es trotzdem einen roten Faden, der da irgendwo in der Essenz liegt. Und dieser historische Kontext dann eben auch, ich habe vorher von dieser Treppe, von diesen Stufen gesprochen, dass die dann sozusagen alles, was sekundär ist, mit der Zeit irgendwie auch wegfällt. Mhm. Ja. Aber ich gebe zu, dass selbst ich mir mit manchen Stellen schwer tue. Und da hilft, glaube ich, einfach nur dran zu erinnern, naja, aber was weiß ich denn, was sind denn die Prinzipien und die Säulen, die ich kenne über Gott, ja, dass Gott gut ist, ja, Gott ist eben kein grausamer Gott, ja, dass Gott barmherzig ist, ja. Und dann kann ich manche Stellen einfach vielleicht nur, ja, erstmal auf irgendwie on hold setzen und sagen, okay, ich verstehe es noch nicht ganz, ja, aber vielleicht werde ich eines Tages besser nachvollziehen können, wie das gemeint ist. Also gerade für Anfänger in der Bibel würde ich sagen, häng dich nicht an jeder Stelle auf, sondern leg es einfach beiseite und lies weiter, lass es mal so stehen, dann frag Menschen, die sich damit auskennen. Ja? Stell deine Fragen und drittens, sprich mit anderen Menschen drüber. Ja? Mhm. Wie ist das eigentlich zu verstehen? Ja, dass da, ich weiß nicht, die oder jene Stelle oder dieses oder jenes Wort steht. Ja? Und wie ist das gemeint? Ja? Mhm. Also nicht daran verzweifeln, sondern wenn du musst, einfach mal kurz liegen lassen, weiterlesen zu den Stellen, die dir leichter fallen, die dich mehr nähren. Zweitens, einfach notieren und dann jemanden fragen, der sich damit auskennen könnte. Und drittens auch gern mit anderen drüber reden, wie verstehst du das eigentlich? Wie ist das zu verstehen? Oder wie kann dir das helfen, da Sinn daraus zu machen? Ja.
Es gibt ja auch das Lehramt der Kirche. Wie ist es aber jetzt, ich frage jetzt ein bisschen blöd, aber gibt es wie so eine, also gibt es irgendwie so ein Dokument oder irgendwas, wo die Kirche sagt, so und so verstehen wir das alles und hier ist unsere Haltung dazu? Oder wie ist es eigentlich?
Ja. Also wir haben als Katholiken vor allem den großen Vorteil, dass wir die Bibel nicht alleine lesen, ja, sondern wir lesen sie in einer Gemeinschaft. Wir lesen sie als Gemeinschaft. Und damit ist eben dieses Lehramt gemeint. Ja. Das heißt, es ist ein Verständnis, dass dieser Text schon tausende Jahre lang gelesen wurde und auch in gewisser Weise interpretiert und verstanden wurde. Und wenn ich das jetzt heute lese, dann tue ich mir schwer, weil es eine altertümliche Sprache ist oder weil es ein anderer historischer Kontext ist oder eine andere Kultur. Aber es gibt ja Menschen, die waren viel näher dran. In den ersten Jahrhunderten, in den ersten Jahrzehnten vielleicht sogar nach diesen Ereignissen, die da gesprochen, beschrieben werden, in den Evangelien zum Beispiel. Und dann schauen wir, naja, wie haben die das eigentlich verstanden? Mhm. Und das, das bedeutet eben, wir lesen die Bibel als Gemeinschaft und wir legen sie aus, so wie die Kirche das immer schon verstanden hat. Ja? Und das bedeutet, so wie die ersten Christen es verstanden haben oder so wie es besonders gelehrte, frühe Kirchenväter verstanden haben und gelesen haben, mhm. so möchten auch wir die Bibel lesen in dieser Interpretationstradition, könnte man sagen. Ja?
Und wenn ich das jetzt, also sagen wir, ich bin jetzt bei einer Stelle, wo mhm. ich das gerne wissen würde, was mache ich dann? Also gibt es da irgendwie, mhm. also was sind da die Zugänge, wo man sowas dann erfährt, wie die Tradition da ist? Also wo kann man ja. sich da hinwenden?
Also du kannst immer in deinen Fußnoten nachschauen. Ja. Mhm. Es gibt viele hier, Bibelausgaben, die irgendwie einen Kommentar haben mhm. oder eine Fußnote, wo dann dies oder jenes vielleicht noch besser erklärt wird mhm. oder irgendwie eine Stelle aufgewiesen wird. Oder sonst musst du dich, wenn deine Bibelausgabe einfach nur eine schlichte ist, so wie meine, dann musst du dich auf die Suche machen. Mhm. Ja, es gibt im Internet viele Kommentare, mhm. die auf bestimmte Bibelstellen hinweisen. Mhm. Und da kannst du dann anfangen, eben zu recherchieren. Wie mhm. wurde diese Bibelstelle zum Beispiel in der sogenannten Catena Aurea interpretiert? Das ist ein Buch, wo ein schlauer Mann im Mittelalter alles zusammengetragen hat, was zu einer bestimmten Bibelstelle gesagt worden ist von diesen großen alten Kirchenvätern.
Ah, cool.
Und dann kannst du zum Beispiel sagen, okay, ich möchte wissen, was sagen die eigentlich zu der Stelle, als Jesus in Bethlehem geboren wird. Ja. Mhm. Und dann kannst du dich da schlauer machen. Aber natürlich ist das nur ein kleiner Teil von einer großen Lehrtradition. Mhm. Also muss dir recht geben, es ist nicht so einfach, mhm. auf einen Schlag alles zu haben. Mhm. Aber die modernen Mittel machen es natürlich wesentlich einfacher, weil mhm. es Bibelprogramme gibt, die sehr, sehr, sehr viele Kommentare zu einer Stelle sozusagen filtern können. Mhm. Und das ist natürlich ein Riesenasset. Ja.
Wir kommen jetzt zu meiner Lieblingsfrage. Yeah. Wir haben jetzt sehr viel Theoretisches gesprochen.
Genau.
Aber wir wollen dieses Buch ja mit ins Gebet nehmen. Mhm. Also so, ich komme immer wieder, du hast diese Geschichte am Anfang gebracht, diesen Weg nach Emmaus.
Ja. Yeah.
Also das ist für mich jetzt das prägende Bild dieses Gesprächs, nämlich uns mit Jesus auf den Weg zu machen, ihm dort zu begegnen in der Schrift. Und das ist ja auch das, was es eigentlich so aufregend macht, also zumindest für mich. Dass ich mir denke, boah, ich kann da Gott begegnen, da kann Gott zu mir sprechen, tatsächlich.
Ja. Und jetzt ist wie so ein alter Chatverlauf, wo du nachschauen kannst, was hat Jesus eigentlich mir damals gesagt?
Ja.
Oder was hat Gott da eigentlich im Alten Testament offenbart?
Ja, voll. Oder manche sprechen von dem Liebesbrief Gottes an dich, also persönlich. Und dass Gott da eben auch dich meint, das finde ich total wichtig, sich auch vor Augen zu halten, dass wir gemeint sind, dass es jetzt nicht, es hat all diese Bücher und all diese Komponenten, aber es ist auch sehr persönlich.
Mhm.
Und da würde ich jetzt dich gerne ausquetschen. Was sind denn so Methoden, wie wir jetzt das so in unsere stille Zeit, in unser Gebet, die Bibel mitnehmen? Ganz praktisch, wie mache ich das?
Es gibt ein bekanntes Zitat vom heiligen Hieronymus, der hat ja die Bibel übersetzt. Und er sagt, die Schrift nicht kennen heißt Christus nicht kennen.
Bäm.
Und im Umkehrschluss kannst du dann auch sagen so, wow, okay, das heißt, wenn ich die Schrift studiere, dann studiere ich ja Jesus, kann ich ihn besser kennenlernen. Und mit dieser Brille würde ich immer die Bibel lesen. Also eine einfache Frage, die sozusagen mitschwingt, wenn du die Bibel liest, also sagen wir, du nimmst dir vor, täglich 5 Minuten in der Bibel zu lesen, machst dir am Morgen deinen Tee oder deinen Kaffee, setzt dich in deinen Lieblingslehnstuhl, schlägst die Bibel auf und fängst an zu lesen, dann eben mit dieser Frage im Hintergrund, was lerne ich über Jesus, wenn ich das lese? Also, oder du kannst ja auch eine andere Frage nehmen. Irgendetwas, was dich beschäftigt. So, ich möchte mutiger werden in meinem Leben. Ja? Und dann liest die Bibel und frag dich, stell dir ständig die Frage so, was lerne ich darüber? Wie kann ich mutiger werden in meinem Leben? Oder wie kann Gott mir Mut geben, damit ich mutiger werde in meinem Alltag? Ja? Also verschiedene Brillen aufsetzen, ja? Verschiedene Tugenden, die du vielleicht in deinem Leben irgendwie einüben möchtest, verschiedene Gewohnheiten, da sozusagen dich zu inspirieren an der Bibel. Genau. Aber es gibt natürlich auch eine ganz einfache und praktische Methode, wie du die Bibel lesen kannst und so auch gleichzeitig betest, die sogenannte Lectio Divina. Mhm. Das heißt, du liest den Text einmal durch. Ja. Ich würde sagen, nimm dir nicht zu viel vor, sondern nimm einen Absatz, das reicht meistens, ja, da ist schon so viel drin. Und das dann sozusagen durchzukauen, ja, während du liest, wirklich alles, was dazwischen den Zeilen ist, irgendwie rauszusaugen und rauszuquetschen. Ja. Also du liest den Text einmal, vielleicht kannst du ihn nochmal lesen, ein zweites Mal, und dann irgendwie kurz innehalten. Vielleicht kannst du auch die Augen schließen und dann einfach dir ein paar Fragen zu stellen, so was möchte Gott mir jetzt damit sagen mit diesem Text? Ja, und du fängst einfach an, drüber nachzudenken, anhand von bestimmten Fragen. Aber natürlich kannst du dann auch einfach direkt mit Gott drüber sprechen. Also dann bist du schon mitten im Gebet so. Ja, mhm. Jesus, hey, ich danke dir, dass du so gut bist. Ja, und ich danke dir, dass du deine Jünger irgendwie nie allein lässt, sondern dass du immer mit denen unterwegs bist. Ja, egal, wo du hingehst. Ja. Mhm. Und dann bist du schon mitten in einem Gebet, das dich dann vielleicht zu einem Moment führt, wo du einfach nur mehr staunst und vor deinem inneren Auge einfach nur Jesus anschaust und denkst, danke Jesus, mhm. Ja, du bist so gut, du bist so schön, du bist so allmächtig und du bist trotzdem so barmherzig. Ja. Und das kann so ein kleiner Gebetsleitfaden sein, der dich innerhalb von, ich weiß nicht, 5 oder 10 oder 15 Minuten zu einem Punkt bringt, wo du dann am Ende deiner Gebetszeit sagst, ja, okay, und was nehme ich mir jetzt dann für heute mit? Ja, was bedeutet jetzt das für mein Studium oder meinen Schulalltag oder mein Arbeitsalltag? Ja, was kann ich da, wie kann ich heute mit dem, was ich da gesehen habe oder gelernt habe, ein besserer Mensch sein?
Mhm. Ich habe diese Technik auch mal auf der Kinderalm, das ist so ein Kloster in Österreich, wunderschön dort, gemacht mit den Schwestern gemeinsam und mit anderen Gästen. Ja. Das finde ich auch eine schöne Art und Weise, das zu üben, die Lectio Divina. Also voll schön alleine, aber auch wenn man eine Freundin oder einen Freund hat, wo man sagt, hey, wir wollen gemeinsam die Bibel besser kennenlernen, ist auch total schön, sich zusammenzusetzen und genau den Prozess zu machen. Ich kann mich erinnern, wir haben dann so auch beim Lesen, also wir haben es, glaube ich, einmal gelesen und dann ein zweites Mal. Und dann haben wir eine Zeit lang einfach jeder Phrasen oder Worte wiederholt, die jetzt dich persönlich gerade ansprechen und jeder sagt dann natürlich irgendwas anderes. Ja. Und so wirkt es auch nochmal voll in dir nach. Absolut. Und andere highlighten dann oder betonen was anderes, was du vielleicht nicht so siehst. Ja. Und dann fügt sich das wie so zu einem Ganzen zusammen und am Ende war das immer total faszinierend, weil wir dann eben auch so dieses Beten, also man betet dann auch laut und dankt Jesus oder so. Und am Ende steht so ein großes Ganzes, wo alle draufschauen, so wow, man erkennt dann gemeinsam mehr von Gott und das ist auch total faszinierend.
Ja, es ist wirklich faszinierend, wie das dann auch ein Gesamtwerk wird, wo der Heilige Geist einfach durch die Gedanken, durch die Worte der anderen meine eigenen Gedanken nochmal beflügelt und wir alle irgendwie was Größeres geschenkt bekommen.
Ja.
Durch das gemeinsame Lesen der Bibel und Beten mit der Bibel.
Total. Ja. Und da habe ich jetzt noch einen, ich will gleich deine Tipps wissen, aber ich habe auch noch einen Tipp.
Yes.
und zwar einen Bibelkreis zu starten. Das war für mich so eine coole Sache, die ich in den letzten Jahren gemacht habe. Und es war auch so cool, weil wir waren so gemischt. Also wir waren jetzt auch gar nicht alle jetzt, dass wir voll überzeugt waren von der Bibel, dass das jetzt das Wort Gottes ist. Es waren so ganz unterschiedliche Leute dabei. Ja. Aber wir haben uns einfach ehrlich diesem Text gewidmet und so gemeinsam ein Evangelium gelesen oder halt unterschiedliche. Ja. Wir hatten auch so Leitfäden, findet man auch im Internet viel. Und dieser Austausch und dann die Fragen, die man dann so gemeinsam bespricht, das ist so wertvoll. Also voll, wenn du das jetzt hörst, ermutige ich dich, dass du einen Bibelkreis startest. Ja. Das ist so cool.
Lade einfach anderen, ein paar Freunde ein, zu dir nach Hause.
Ja.
Vielleicht mit einem kleinen Snack vorher oder nachher. Und dann nehmt euch einfach vor, irgendwie einen Teil der Bibel zu lesen. Ein Buch oder ein Kapitel eines Buches.
Ja.
Und darüber zu reden. Und vielleicht seid ihr alle keine Bibelexperten und trotzdem kann es so bereichernd sein, bestimmte Passagen aus der Bibel einfach gemeinsam zu lesen.
Total. Hast du noch weitere Tipps, die du so mitgeben willst? Was war so für dich auch vielleicht hilfreich, die Bibel zu lesen, regelmäßig zu lesen, tiefer zu vorzudringen in dieses Buch?
Also ich würde sagen, auf jeden Fall täglich die Bibel zu lesen. Es muss nicht lang sein.
Okay.
Kann vielleicht auch nur zwei Sätze sein und es gibt so viele Hilfsmittel heutzutage, irgendwelche Apps, die dir jeden Tag irgendwie ein Bibelvers schicken.
Mhm.
Es gibt Apps, die dir helfen, die Bibel innerhalb eines Jahres zu lesen, Bible in a Year. Es gibt Podcasts, die dir die Bibel irgendwie erklären, wo du liest und gleichzeitig die Erklärung geliefert bekommst. Aber wie dem auch sei, es gibt auch verschiedene Typen, musst halt schauen, bist du mehr jemand, der liest und das Papier liest oder bist du jemand, der lieber einen Podcast hört. Ich würde sagen, egal was du tust, tu irgendwas. Ja, fang an die Bibel zu lesen und nimm sie einfach in die Hand. Was mir auch sehr hilft, ist die Bibel einfach an einem sichtbaren Ort in meinem Zimmer zu haben.
Mhm.
Ja. Bevor ich irgendwie ins Bett gehe, kann ich da noch mal kurz reinschauen oder sobald ich aufstehe, mein erster Blick fällt schon auf die Bibel. Und das kann sehr hilfreich sein. Ich persönlich ermutige auch, das ist ein bisschen nerdy, aber ich stehe dazu, ermutige auch, bestimmte Passagen aus der Bibel einfach auswendig zu lernen.
Mm.
Ja? Bestimmte Bibelverse. Ja?
Wow.
Du kannst sie dir aufschreiben, klebst sie an deinen Spiegel und dann siehst du jeden Morgen irgendwie so, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja? Mm. Niemand kommt zum Vater außer durch mich.
Mm-hmm.
Johannes Evangelium Kapitel 14, Vers 6. Ja?
Mm-hmm.
Okay, cool. Warum mag ich das so sehr? Weil dir diese Verse, die du auswendig gelernt hast, die kann der Heilige Geist jederzeit wieder aktivieren in deinem Gehirn, ja, in deiner Erinnerung. Ja. Also es wird dann sozusagen, das mischt sich sozusagen ganz automatisch in deinen Tag, in deine Gedankenwelt, wie du die Welt siehst, wie du über Dinge urteilst, werden durchwirkt, wie so von diesem Sauerteig, in dem ist auch ein biblisches Bild, der dann sozusagen dein ganzes Leben irgendwie bereichern kann. In bestimmten Situationen fällt dir ein bestimmter Bibelvers wieder ein, der dann vielleicht gerade zu dir spricht.
Mhm.
Ja.
Vielleicht zum Abschluss,
weil
wir sind schon am Ende.
Oh, schade.
Vielleicht kannst du einfach, ich weiß, es ist immer sehr individuell, aber was ist so eine Bibelstelle, die dich vielleicht gerade begleitet oder die dich gerade bereichert oder bereichert hat, wenn jetzt jemand zuhört? So, okay, ich habe jetzt Lust anzufangen. Also was ist eine, die dich wirklich voll bereichert hat, Pater Georg?
Mhm. Also natürlich gibt es da unendlich viel, aber ich glaube, es gibt auch einen klaren Favoriten. Und zwar ist das das Gleichnis vom barmherzigen Vater.
Mhm.
Lukas Kapitel 15, da ist einfach so viel über Gottes Charakter drin und über seine Liebe, seine Barmherzigkeit, dass er uns jederzeit irgendwie einen Neuanfang ermöglicht. Das spricht einfach zu mir und ich glaube nicht nur zu mir, sondern zu vielen, vielen Menschen, die da irgendwie Gottes gütige und barmherziges Gesicht einfach wieder erkennen.
Also das wäre doch ein cooler Anfang.
Ja.
Lukas,
Kapitel 15.
Kapitel 15,
ja.
Das Gleichnis vom barmherzigen Vater.
Ja.
Okay, vielen Dank, Pater Georg, hat Spaß gemacht.
Ja, und vielleicht können ja auch hier die Hörer und Zuschauer einfach ihre Lieblingsstelle in die Kommentare einfach posten.
Ja.
Vielleicht
können
wir so ein paar gute Stellen sammeln.
Ja, ja, total. Ja. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt in die Kommentare und Pater Georg kriegt was zu tun.
Ja, gerne.
Weil du noch nicht genug zu tun hast.
Irgendwelche schwierigen Stellen oder so.
Genau.
Wie ist das zu verstehen?
Danke, Pater Georg.
Sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
Total. Ja.